Neben mir sitzt jetzt Christian Baron. Er hat ein provozierendes Buch, würde ich sagen, geschrieben. Proleten, Pöbel, Parasiten. Warum die Linken die Arbeiter verachten. Ich habe mir überlegt, mit einer ganz unerlaubten Form in dieses Interview einzusteigen, nämlich über was über mich zu erzählen. Das macht der Interviewer normalerweise nicht. Ich stamme aus besserem Hause und habe im Alter vielleicht von 15, 16 Jahren in so einer romantischen Aufwallung mich entschieden, mich auf die Seite der Arbeiterklasse zu stellen, alles Elend, was der Prolet durchmachen muss, auch zu erleiden. Mit 18 Jahren habe ich dann die Schule verlassen und dann ist es mir tatsächlich ein paar Jahre wirklich auch so gegangen. Trotzdem, der Unterschied ist ja immer, man kann immer zurück vielleicht noch, ne? Und man hat Ressourcen, die vielleicht andere nicht haben. Genau. Deine Geschichte ist eine ganz andere. Magst du die vielleicht ganz kurz auch erzählen, wenn ich sie so offen erzählt habe jetzt, meine?
Ja, also sie ist tatsächlich sehr konträr. Ich stamme aus einem Elternhaus, das man gemeinhin der sogenannten Unterschicht zuordnen würde. Mein Vater war Möbelpacker, meine Mutter Hausfrau. Und mein Vater war nicht nur Möbelpacker, sondern eben auch alkoholkrank und entsprechend gewalttätig. Und meine Mutter ist früh verstorben. Wir sind dann auch in den Fokus des Jugendamts geraten, das einen Mitarbeiter hatte, der für uns zuständig war, der gerne den Satz gebracht hat, die Barons, die sind der Sozialhilfeadel. Also das war so das Setting. Und im späteren Leben bin ich aber dann tatsächlich der Erste in meiner eigenen Familie geworden, der Abitur machen konnte und mich dann relativ schnell nach dem Abitur auch links politisiert habe. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich in entsprechende Kreise auch begeben habe, die mir beigebracht haben, wie man politische Theorie sich aneignet und wie man Politik macht, im Sinne eben der Arbeiterklasse auch. Es hat aber eben auch dazu geführt, dass ich mich immer wieder entfremdet gefühlt habe von dem Milieu, in das ich dann reingekommen bin, weil es mir persönlich sehr wichtig war, von Beginn an immer den Bezug zu meinem eigenen Herkunftsmilieu nicht zu verlieren. Und nun ist es eben so, dass die Linke in Deutschland insbesondere sehr stark akademisch geprägt ist. Das mag seinen Ursprung in der sehr theoretisch geprägten 68er-Bewegung haben, weil das ja vor 68 nicht unbedingt immer so war, ist aber heute eben in Deutschland so, das ist meine persönliche Beobachtung und die Kernthese, die ich dann eben auch vertrete, ist aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass die Linken insbesondere, da meine ich eben die akademische Linke, den Bezug zu den Arbeitern und dabei insbesondere zu meinem Herkunftsmilieu, zur Unterschicht verloren hat.
Genau, und es ist ja nicht nur so, dass man sozusagen so ein bisschen das Kerngeschäft aus dem Auge verloren hat, könnte man ja sagen, die Linke muss sich ja um die Klassenfrage kümmern, das hat man vielleicht ein bisschen aus dem Auge verloren, weil es ja auch noch Ökologie und Krieg und was weiß ich was gibt, sondern deine Kritik ist schon etwas schärfer, du sagst, es ist eigentlich auch eine Entsolidarisierung.
Ja, also die Entsolidarisierung geschieht aber eben nicht, wie man das im klassischen Sinne der Klassengesellschaft kennt, auf einer ökonomischen Ebene, denn die meisten Linken, das würde ich auch nie bestreiten, sind natürlich auch Arbeiter auf der analytischen Seite. Ich benutze die Begriffe Arbeiter und Linke aber eben alltagssprachlich und da ist es eben so, dass auf der habituellen Ebene eben sehr wohl eine ganz starke Entsolidarisierung zu beobachten ist und mit der habituellen Ebene meine ich eben, dass man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen muss, um in linken Kreisen anerkannt zu sein, man muss auf eine gewisse Art sprechen. Man muss einen gewissen kulturellen Geschmack zeigen, man muss die richtigen Bücher gut finden, die richtigen Theoretiker, die richtigen Filme und die richtige Ernährung. Die Entfremdung, die ich feststelle, ist natürlich, so pauschal es im Untertitel des Buches klingt, in Wahrheit differenzierter. Das versuche ich auch im Buch aufzudröseln, anhand der verschiedenen linken Strömungen, die es gibt. Denn da, so heterogen wie die Linke in Deutschland eben ist, so unterschiedlich äußert sich auch diese Entsolidarisierung.
Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die Merkmale von dieser Entsolidarisierung? Wie schaut das konkret aus?
Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die ich da eben auch wieder aus meiner persönlichen Erfahrung im Buch wiedergebe. Ich glaube, das wichtigste Thema derzeit ist natürlich dieses Rätsel, vor dem die Linke eigentlich auch steht. Wir haben einen starken Aufstieg der rechten Parteien in ganz Europa fast und auch die Beobachtung, dass sehr viele aus der sogenannten Arbeiterschicht sich diesen Rechten plötzlich zugehörig fühlen, die vorher entweder Linke waren oder eben im Bereich der Nichtwähler, also apolitisch gewesen sind. Und da mache ich eben die prägnantesten Erfahrungen. Vor ein paar Jahren hat das aus meiner Sicht den vorläufigen Höhepunkt erreicht. In Berlin-Hellersdorf sollte ein Flüchtlingsheim eingerichtet werden, wie das immer so ist. Die Reichen können verhindern, dass in ihrer Gegend Flüchtlinge einziehen, weil sie einen entsprechenden Einfluss haben. Deswegen kommen die Flüchtlinge in andere Gegenden, die dann natürlich auch menschenunwürdige Bedingungen ermöglichen. Und da gibt es dann eben gegenüber dem Fremden sehr häufig eine Abwehrhaltung. So, und die ist zu kritisieren aus meiner Sicht. Das ist notwendig. Rassisten zu nennen, ist wichtig. Aber Menschen zu entmenschlichen, da ist die Grenze erreicht. Und das ist geschehen in Hellersdorf vor 3 Jahren, als dann auf einmal ein Journalist in dieser Menge der Protestierenden einen teigig aussehenden Mann mit Glatze und Tattoos entdeckt hat, der den Hitlergruß vollführt hat. Und dann ist ein Artikel daraus entstanden mit dem Titel Der Nazi-Ork von Hellersdorf. Und dieser Artikel war sehr pauschal und hat eben sozusagen die Unterschicht als Zombies dargestellt, die sowieso alle Nazis sind. Und das ist eigentlich unser Problem. Das war die Aussage, die sehr viel reproduziert wurde in den sozialen Netzwerken und in meinem Umfeld. Und das war für mich das Prägnanteste eigentlich, dass da eine Entmenschlichung, eine Dämonisierung dieser Menschen stattfindet, ohne dass man wirklich einen Kontakt zu ihnen hat und sich fragt, warum handelt ihr so, wir reden mal wirklich jetzt mit euch, anstatt dass wir in den sozialen Netzwerken uns über euch lustig machen und sagen, ihr seid doch die Nazis, die den strukturellen Rassismus absichtlich unterstützen.
Was wäre denn ein richtiger Umgang damit? Ich meine, es gibt natürlich die Notwendigkeit, tatsächlich eine Grenze zu ziehen. Also das machen wir auch täglich auf Demonstrationen, wenn wir hier Nazi-Gruppen oder inzwischen sind es eben nicht mehr reine Nazis, es ist die AfD, es ist die Pegida. Da versuchen wir eine Grenze zu ziehen. Siehst du das als falsch an oder was wäre denn dein Umgang dann?
Ja, dass man Unterschiede macht. Also Pegida ist eine Bewegung, die sehr stark aus meiner Sichtweise radikalisiert ist auf einer wirklich politischen rechten Ebene, die dem sich wirklich alles sammelt, was aus ganz Deutschland nach Dresden gekarrt wird. Leute, die irgendwie sehr stark rechts denken. Aber es ist eben nicht immer so. Beispielsweise wie ich eben gesagt habe, in sogenannten sozialen Brennpunkten, wo dann Flüchtlinge eingequartiert werden, die dann ebenfalls in schlechten Bedingungen leben müssen und ebenfalls der schlechten Wohnungspolitik zum Opfer fallen. Und dass sich dort Konkurrenzen, neue Spaltungslinien entstehen, die lassen sich nur dann verstehen und aus meiner Sicht verändern, wenn man dort hingeht und mit diesen Leuten redet, also mit ihnen in großer Runde vielleicht auch sich zusammensetzt. Ich persönlich habe eben diese Erfahrung gemacht, dass das durchaus geht. Es kann sein, dass das jetzt einfach zufälligerweise besonders offene Menschen gewesen sind, dass man da nicht immer so drauf trifft, ist ganz klar, aber man sollte das wenigstens versuchen. Und meine Erfahrung und Perspektive ist, dass das bisher zu wenig geschieht.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Linken, die das jetzt so ein bisschen absichtslos machen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Sie haben diese Erfahrung nicht, aber es gibt ja auch schon Strömungen inzwischen, die eigentlich sagen, Klassenfrage, das existiert überhaupt nicht mehr. Oder sogar im Gegenteil, Arbeiterklasse, das ist ein Teil des Übels.
Ja, das gibt es. Es sind glücklicherweise die absichtsvoll in dieser Weise Handelnden, sind aus meiner Sicht glücklicherweise diejenigen, die in einer ganz starken Minderheit innerhalb der linken Bewegung in Deutschland noch sind. Diejenigen, die ich aber noch viel eher als absichtsvoll so Handelnde problematisch sehen würde, sind gar nicht die, die sich in so argumentieren, wie du das jetzt eben gesagt hast, sondern absichtsvoll, die Arbeiter verachtend und damit auch politisch viel mehr bewirkend sind aus meiner Sicht die sogenannten Grünalternativen. Also diejenigen, die eben auch dann meistens Besserverdienende sind, die sich den Grünen vielleicht auch zugehörig fühlen. Und dann, das habe ich in meinem eigenen Umfeld, also ich habe an der Universität in Trier studiert und bin da auch in entsprechende Kreise dann mal gekommen, habe da auch Bekanntschaften gehabt und als wenn ich mit denen dann irgendwie mal im Supermarkt zufällig war, dass dann die Person, die mit mir da war, auf irgendeinen Einkaufswagen geguckt hat und gesagt hat, ach ja, guck mal, die Assis kaufen wieder ihr Hackfleisch für 1,50 Euro. Unglaublich. Ja, dann habe ich natürlich reagiert und gesagt, ja, man sollte sich vielleicht mal überlegen, warum wir eine politische Ökonomie haben, die es ermöglicht, dass Hackfleisch für 1,50 Euro so angeboten wird und vor allem, dass es Menschen gibt, die sich nicht mehr leisten können, als so viel 1,50 Euro für Hackfleisch auszugeben. Und dann kommt eben wieder die Rückantwort, ach komm, Armut gibt es doch in dem Sinne jetzt wirklich auch gar nicht mehr so wirklich. Und die Leute, die hier im Supermarkt einkaufen, die können sich auch individuell entscheiden, Bioprodukte zu kaufen. Das kann doch heute jeder. Also es ist immer wieder ein bisschen auch aneinander vorbeikommunizieren, das eben seine Ursache darin hat, dass man nicht miteinander spricht, sondern sich entfremdet hat, voneinander entrückt ist.
Also eine Provokation ist dein Buch, ein Appell, diese Ignoranz zu überwinden, miteinander zu sprechen, vielleicht würde ich jetzt mal vermuten, auch um die Klassenfrage wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Spannende Veranstaltung, 21 Uhr mit dem Christian Baron, der im Verlag Das Neue Berlin das Buch geschrieben hat, Proleten, Pöbel und Parasiten. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.